Der Sudan, ein Land so groß wie ganz Westeuropa, das im Norden an Ägypten und im Südosten an Äthiopien grenzt, zur ungefähren Einordnung. Bekannt wurde das riesige afrikanische Land wegen des Konflikts in Darfur, eine seit 2003 andauernde bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Volksgruppen in Darfur und der sudanesischen Regierung in der Hauptstadt Khartoum. Nun haben die Sudanesen ab Sonntag seit langer Zeit wieder die Wahl. Sie sollen abstimmen, wer Präsident wird. In der ersten Wahl seit knapp 25 Jahren, in der mehrere Parteien zugelassen sind. Der amtierende Präsident El-Bashir wird seit einem Jahr als Kriegsverbrecher wegen der Vorkommnisse in Darfur vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag per Haftbefehl besucht. Trotzdem könnte er wiedergewählt werden, denn die gegnerischen Parteien haben eine nach der anderen beschlossen, die Wahl zu boykottieren. Und am Telefon ist jetzt Marina Peter. Sie ist Europachefin des internationalen Kirchennetzwerks Sudan Focal Point und eine der profiliertesten Sudan-Kennerinnen in Deutschland. Hallo, Frau Peter.
Schönen guten Morgen.
Frau Peter, Sie arbeiten seit Jahren im Sudan. Nun gab es seit Jahrzehnten keine Wahl mehr dort. Das heißt, die meisten Menschen haben tatsächlich noch nie gewählt.
Ja, das ist in der Tat richtig und das macht es auch noch zusätzlich zu allen anderen Schwierigkeiten so kompliziert, zumal auch das Wahlverfahren eines der kompliziertesten der Welt ist.
Warum ist das so kompliziert?
Im Prinzip werden gleichzeitig alles gewählt, was überhaupt nur wählbar ist, vom Präsidenten angefangen für das Nationalparlament, für Präsidenten im Süden, dann werden alle Parlamente gewählt, es wird auf lokaler Ebene gewählt. Also die Leute, es gab mal einen Probedurchlauf, brauchen mindestens, wenn sie gut gebildet sind, eine halbe Stunde, um überhaupt den Wahlzettel auszufüllen.
Weil das einfach so viele Kreuzchen sind, die man da machen muss.
Genau so ist es. Und man darf nicht vergessen, dass die meisten Leute, Sie haben es ja schon gesagt, einmal überhaupt noch nie gewählt haben, zum anderen aber auch natürlich weit verbreiteter Analphabetismus da ist. Und die Vorbereitungen der Zivilgesellschaft auf diese Wahl waren ausgesprochen dürftig.
Ja, das heißt, die meisten Menschen wissen auch gar nicht, was da so richtig auf sie zukommt. Zudem ist ja auch eine Wahl in einem solchen Land so schwierig zu organisieren. Also das Land ist riesig. Es gibt eben die vielen Analphabeten und die Infrastruktur ist ja oft auch gar nicht vorhanden. Was wird denn da getan, um die Menschen sozusagen zu informieren?
Also es gab im Norden von zivilgesellschaftlicher Seite schon seit mindestens 2 Jahren viele Seminare und sowas, um zu versuchen, wenigstens ihnen zu erklären, was da auf sie zukommt. Im Süden war das ungleich schwieriger. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Süden aus einem Krieg kommt, der fast 25 Jahre gedauert hat und wir gerade 5 Jahre Frieden haben und die Infrastruktur ist da noch wesentlich schlechter. Auch da gab es natürlich Versuche, aber flächendeckend sind die Leute nicht erreicht worden.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also hat man da überall dann Wahllokale oder und Zettel, die Leute dann ausfüllen müssen?
Ja, das ist im Prinzip so, wie es überall auf der Welt ist. Es gibt natürlich Wahlzettel, die sehr lang sind. Das passt auch gar nicht alles auf einen Wahlzettel, sondern die Leute müssen dann 3-mal wählen. Die kriegen also 3 verschiedene Wahlzettel. Und dadurch, dass es eben so viel Analphabetismus gibt, wird natürlich mit Symbolen gearbeitet. Man hofft, dass die Leute dann anhand der Symbole die Partei oder die Person erkennen, die sie wählen können. Es gibt natürlich Wahllokale, aber wir haben Hinweise, dass auch noch nicht alle Wahlunterlagen überhaupt in alle Regionen gekommen sind.
Das heißt also, da ist auch viel Platz für Manipulation tatsächlich. Also wenn die Leute nicht lesen können, natürlich können sie ihr Kreuzchen machen bei demjenigen, wo sie meinen, erkennen zu können, wer das ist, aber bisher nicht ganz einfach.
Genau so ist es. Ich kann mich erinnern, ich war mal Wahlbeobachterin in Äthiopien und dann habe ich die Leute gefragt, was sie denn wählen und die eine sagte zum Beispiel, er wählt die Ziege, weil er der Ansicht war, er bekäme dann eine Ziege nach der Wahl. Und sowas Ähnliches ist natürlich im Sudan auch zu befürchten.
Das heißt, das Problem ist auch, dass den Leuten eben auch gar nicht bewusst ist, was sie mit dieser Wahl vielleicht bewirken können.
Natürlich, man muss immer sehen, dass es Unterschiede gibt. In den Städten ist es natürlich anders, da ist den Leuten das sehr wohl bewusst. Es gab auch viele Radioprogramme, gibt es auch nach wie vor. Aber gerade in den weit verbreiteten ländlichen Gebieten, da ist die Befürchtung, dass sie eben nicht genau wissen, was sie da eigentlich wählen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mir so einen Wahlzettel mal angeguckt, ich könnte den auch nicht ausfüllen.
Nun ist es ja so, dass die Oppositionsparteien die Wahl auch boykottieren, die Präsidentschaftswahl. Das erhöht nun die Chancen für Präsident El-Bashir, der ja als Kriegsverbrecher gesucht wird, enorm wiedergewählt zu werden. Wie ist denn das eigentlich im Sudan? Wie wird er da von den Menschen gesehen? Hat er da auch das Image von einem skrupellosen Despoten?
Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Bashir hat sich ja an die Macht geputscht schon 1989 und hat dann alles, was Opposition war, brutalst unterdrückt. Und gleichzeitig gab es eben den langen Krieg mit dem Süden. Und er war mit Sicherheit ein Mensch, der nicht geliebt wird von den Massen, ist ja eben auch nie selber gewählt worden. Interessanterweise hat der Strafgerichtsbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes dazu geführt, dass er eigentlich populärer geworden ist, weil er es nämlich gut verstanden hat zu sagen, dieser Haftbefehl richtet sich gar nicht gegen mich, der ist ganz ungerechtfertigt, sondern der richtet sich im Prinzip gegen alle Sudanesen. Und damit hat er es verstanden, einiges an Sympathie so hinter sich zu bringen.
Das ist ja auch ein geschickter Schachzug.
Ist ein ausgesprochen geschickter Schachzug. Also die Partei selber ist eigentlich nicht beliebt. Das Problem ist aber, dass die gesamte Opposition bis auf die SPLM im Süden sehr, sehr schwach ist. Sie hatten in der Anmoderation gesprochen von der Umma-Partei von Sadiq El-Mahdi. Das ist ein Mann, der schon zweimal Premierminister gewesen ist im Sudan, da auch nicht gerade durch großen Friedenswillen geglänzt hat. Und die Frage, ob das wirklich die zweitgrößte Oppositionspartei ist, muss man sich tatsächlich stellen, weil die Opposition insgesamt sehr, sehr schwach ist und in sich gespalten ist. Und das heißt, selbst wenn sie jetzt zum Boykott aufrufen, wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten im Vorfeld, kann es genauso gut sein, dass das damit zu tun hat, dass sie wissen, dass sie auch wenig Chancen haben.
Was könnte das denn jetzt bedeuten, wenn El-Bashir wieder gewählt wird?
Wir müssen auch wieder in der Anmoderation hatten Sie von Darfur gesprochen und haben gesagt, der Sudan ist bekannt geworden durch den Darfur-Krieg. Das ist sicherlich richtig, aber das Wichtige für die Wahlen ist der Krieg, der so lange stattgefunden hat, von 83 bis 2005 im Süden. Mhm. Und in dem Zusammenhang müssen auch die Wahlen gesehen werden, weil in dem Friedensabkommen war ein wichtiger Meilenstein zur Demokratisierung und für den Transformationsprozess tatsächlich diese Wahlen. Der zweite ist das Referendum, was für den Süden vorgesehen ist.
Das auch am Sonntag oder in den nächsten Tagen da abgestimmt wird?
Nein, das Referendum wird erst im Januar nächsten Jahres abgestimmt. Es gab also im Friedensvertrag so verschiedene Schritte und eins davon sind eben die Wahlen. Und man hatte sich damals beim Abschluss des Friedensabkommens, insbesondere auf Druck des Westens, überlegt, es wäre eben gut, wenn es einen Transformationsprozess in Richtung Demokratie geben würde im Sudan und dann eben als ein sichtbares Zeichen und auch um andere mit einzubinden in den Friedensvertrag diese Wahlen. Die waren vorgesehen schon für 2008. Die sind immer wieder verschoben worden. Die große Angst ist aber, besonders im Süden, wenn die Wahlen nicht stattfinden oder eben zu viel Unsinn damit getrieben wird, dass dann auch ihr Referendum gefährdet wird. Und gleichzeitig meinen aber auch die Südsudanesen, es geht nur mit dem jetzigen Präsidenten Bashir, dass das Abkommen bis zum Referendum geführt wird. Sie haben also Angst, wenn sich politische Verhältnisse im Norden ändern, dass dann eventuell wieder viele Dinge neu verhandelt werden und damit auch ihr Referendum gefährdet wird. Und das muss man einfach mit bedenken, sonst kann man diese Wahlen gar nicht richtig einordnen.
Merkt man denn auf der Straße, dass die Menschen aufgeregt den Wahlen entgegenblicken?
Ja, was eigentlich gut war im Vorfeld, waren diese zivilgesellschaftlichen Versuche, die Menschen aufzuklären, weil wir vorher eine Situation hatten, wo es Versammlungsverbot gab, wo über viele politische Dinge nicht geredet werden konnte. Von daher ist man aufgeregt. Es gibt auch interessanterweise Netzwerke, gerade von jungen Leuten, die versuchen, so ein bisschen aus dem Untergrund heraus eine Veränderung hervorzubringen. Und da gibt es natürlich, sag mal, viel Aufregung. Aber dadurch, dass man meint, es ist sowieso im Prinzip der Wahlausgang von vornherein klar, dass Bashir gewinnen wird im Norden und Salva Kiir im Süden, hält sich das alles ein bisschen in Grenzen. Wir müssen aber jetzt sehen, was passiert wegen dieser ganzen Boykottgeschichten und was dann passiert, wenn die Wahlergebnisse bekannt gegeben werden.
Und weil die Wahl einfach so komplex ist und so viele verschiedene Sachen gewählt werden, dauert das Ganze auch 3 Tage, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, es dauert 3 Tage und man muss eben gucken, wie ist es dann mit der Auszählung überhaupt. Die ist auf 3 Wochen angesetzt. Ich frage mich, ob man das überhaupt in der Zeit schafft.
Wir werden sehen. Am Sonntag beginnt ein regelrechter Wahlmarathon im Sudan. Unter anderem wird der Präsident gewählt und über die Unabhängigkeit des südlichen Landesteils, ja, in gewisser Weise vorentschieden. Marina Peter vom internationalen Kirchennetzwerk Sudan Focal Point gab uns Einblicke in die Situation des ostafrikanischen Landes. Vielen Dank.
Gerne.